Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Bergskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
Die Kantine ist eröffnet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm, der Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt mal wieder. Ja, etwas länger haben wir hier nichts in der Werkskantine gemacht. Das lag vor allem daran, dass ja die Formel 1 Saison lief und ich sehr viel mit Starting Grid zu tun hatte. Aber da die jetzt rum ist, kann ich wieder mehr Fokus auf Bayer 04 Leverkusen richten. Natürlich war ich bei fast jedem Spiel dabei. Ja, aber ich habe eben weniger hier auf meinsportradio.de gemacht. Das ist jetzt aber vorbei. Es gibt jetzt wieder regelmäßiger Kantinenbesuche, ja. Aktuell ist eher kalte Küche angesagt bei Bayern 04 Leverkusen. Das ist leider so. Nach 12 Spieltagen Platz 10 im DFB-Pokal sind wir schon nicht mehr dabei. In der Champions League, gut, da haben wir uns für die nächste Runde qualifiziert. Aber da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr in der Gruppe drin gewesen. Das Ganze möchte ich in einer kleinen Bestandsaufnahme heute mal beleuchten. Nicht alleine, nein. Ich begrüße ganz herzlich und ich habe ihn einladen wollen, seitdem er beim englischsprachigen Bayern 04 Podcast Neverkusen war, Andreas Odendahl. Hallo Andreas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du der Einladung auch gefolgt bist. Erstmal muss ich sagen, wir haben heute den 1.12., an dem wir das aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 40 Jahre. Seit wann bist du Bayer-Fan?
Ja, erstmal vielen Dank. Zweifelhafte Ehre, aber das ist nun mal so im Leben. ich bin Leverkusen-Fan, also ich kann es gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube, das war damals um den UEFA-Cup-Sieg herum. Als kleiner Dötz bin ich noch fehlgeleitet von meinem Onkel mit Bayern-München-T-Shirt rumgerannt, aber zum Glück habe ich irgendwann eingesehen, dass das keinen Sinn hat. Und dann bin ich irgendwann, weil ich auch aus der Ecke, in der Ecke groß geworden bin, auf Bayer Leverkusen gekommen. Das war, glaube ich, so um den Zeitpunkt, als wir aus der Ecke weggezogen sind. Meine Eltern sind irgendwann wieder zurück in ihre Heimat gezogen, ins schöne Münsterland. Und das war, glaube ich, im Jahre 88. Und da habe ich dann wohl angefangen, die Werkself zu vermissen.
Wie interessant, ne? Ich bin auch im Münsterland groß geworden und bin auch Bayer 04 Fan geworden. Ja, das verbindet uns. Guck mal.
Ja, schön. Ich war lange Zeit der Einzige im Münsterland, aber ja, seit den Vizekusentagen gibt es ja ein paar mehr Fans.
Stimmt. Ja, da hast du ja quasi alle Hochs und Tiefs der 90er und 2000er Jahre so mitbekommen. Wo steht die aktuelle Phase, in der wir sind, in dieser Hitliste deines Fandaseins?
Oh, das ist eine Frage, auf die ich mich natürlich nicht geistig vorbereitet habe. Also es war Anfang der 90er Jahre sehr spannend.
Ja, da muss man sich nicht immer geistig drauf vorbereiten, sondern da kriegen die ganz schwierigen Fragen auf die Gäste zu.
Ich bin ja so durchgegangen, geistig, worum es denn gehen könnte. Aber so weit in die Vergangenheit zu gehen, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber ich habe es natürlich alles parat in meinem Kopf. Um die 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre war es natürlich sehr spannend, als die ersten Spieler aus Ostdeutschland kamen. Da ging es dann das erste Mal so ein bisschen aus dem graue Maus-Dasein der Liga für Leverkusen raus, als Ulf Kirsten und Andreas Thom die Liga aufgemischt haben. Und das war sehr spannend. Natürlich dann auch mit dem DFB-Pokalsieg. Und dann ging es um die Jahrtausendwende ja so richtig ab. Und ich denke, das ist auch die Zeit gewesen, in der Leverkusen sich sehr viele Fans mit attraktiven Offensivfußball erspielt hat. Und ich denke, das war auch so die Hochzeit von Bayer Leverkusen. Also Vizekusen wird ja immer so ein bisschen mit einem negativen Begriff in Verbindung gebracht. Aber für mich ist das im Grunde die Hochzeit von Bayer Leverkusen gewesen. Wir standen im Champions-League-Finale. Wir haben halb Europa an die Wand gespielt. Das war mit Abstand das Größte, was der Verein bisher geleistet hat. Und ich muss sagen, die aktuelle Situation von der habe ich mir eigentlich erhofft, vor allen Dingen mit dem Geld, was jetzt im Moment in den Kader gepumpt wird und mit den regelmäßigen Champions League-Teilnahmen, dass das jetzt so die nächste Hochphase wird. Die lässt aber jetzt gerade so ein bisschen auf sich warten.
Das war ja eigentlich auch genau mein Gedanke vor der Saison. Ja, deswegen habe ich ja auch großmundig gesagt, auch hier im Bundesliga-Special in der Saisonvorschau, bei 04 kann Meister werden. Das war zu dem Zeitpunkt, wirkte das auch alles sehr schlüssig für mich. Denn genau das, was eingetreten ist, was Borussia Dortmund und Bayern München durchmachen, da habe ich gedacht, da können wir zwischenschlagen. Mit einem Kader, der größtenteils zusammengeblieben ist aus der letzten Saison, plus den qualitativ hochwertigen Ergänzungen, die wir uns dazugeholt haben. Und dem Wissen, dass bei Bayern München nicht alles rundlaufen wird, weil Carlo Ancelotti ein komplett anderer Trainertyp ist als Pep Guardiola und auch Borussia Dortmund sich umstellen muss nochmal nach schwierigen Abgängen. So, jetzt ist auf der Position, auf der ich uns eigentlich nach 12 Spieltagen gesehen habe, RB Leipzig, und wir dümpeln so ein bisschen im Mittelfeld rum.
Also es ist exakt das, was ich auch gedacht habe am Anfang der Saison. Ich bin auch so forsch gewesen, habe das gegenüber der Öffentlichkeit geäußert, ja, also in meinem persönlichen Umfeld, und kriege das natürlich jetzt regelmäßig zu hören.
Wir kriegen das natürlich fett um die Ohren. Allerdings ist es halt auch eine Lage, in die wir uns natürlich selbst reingebracht haben, ja. Nicht nur, das ist ja eine Entwicklung der letzten Jahre. Das ist ja nicht mal jetzt bezogen darauf, dass wir jetzt Pech haben diese Saison, sondern es ist ja so, dass in den letzten 3 Jahren unter Roger Schmidt dieser Saisonstart immer so ein bisschen holprig war. Ja, dann haben wir uns immer irgendwann dann mit einer Serie wieder in die Ziele gerettet. Jetzt ist ein Ziel ja komplett weggebrochen, der DFB-Pokal. In der zweiten Runde bei den Sportfreunden Lotte. Für mich eine der blamabelsten Leistungen seit Kaiserslautern 1 im DFB-Pokal. Ich erinnere mich daran, dass wir davor, ich glaube, das war das Heimspiel gegen Darmstadt. Ja, da standen wir in der Schwartbude nach dem Spiel, ein Kollege aus meinem Fanclub und ich, und wir haben uns den Fan-Talk angeguckt mit Lars Bender damals, den Bayern 04 Leverkusen nie veröffentlicht hat. Warum auch immer. Und da war dann einer von den Vikings Leverkusen dabei und der hat Lars Bender richtig Pfeffer gegeben. Und gerade was den DFB-Pokal anging, da waren ja die Ziele sehr groß in Leverkusen. Ja, da dachte man sich, ja, 6 Spiele bis zum Finale, das sollte wohl drin sein. Jetzt ist es nur die zweite Runde geworden. Also das ist für mich bislang die herbste Enttäuschung der ganzen Saison. Dann nicht mal dieser 10. Platz jetzt, sondern dass wir im DFB-Pokal schon raus sind gegen einen Drittligisten.
Das ist bei mir, sehe ich das ein bisschen anders. Also ich bin kein großer DFB-Pokal-Fan.
Okay.
Ich weiß, dass das von vielen Vereinen immer als großes Ziel mit eingebracht wird. Ich finde den Wettbewerb sehr unattraktiv. Mich stört das eigentlich mehr, dass wir da auch noch Spiele dass da unter der Woche auch noch gespielt wird, wo man sich viel besser auf die Bundesliga vorbereiten könnte. Also ich kann dem Wettbewerb nicht viel abgewinnen. Ich weiß, dass es eine unpopuläre Meinung ist und weil es auch der kürzeste Weg nach Europa ist so ein bisschen, aber interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich finde es natürlich auch schade, dass wir uns auf diese Weise verabschiedet haben. Natürlich wäre es mir lieber, wenn wir uns in einem spektakulären Spiel gegen Borussia Dortmund oder wen auch immer aus dem Pokal verabschieden, aber je früher, desto besser, desto mehr Ruhe haben wir uns auf die Bundesliga zu konzentrieren.
Ja, jetzt ist es für mich nicht unbedingt der einfachste Weg nach Europa, Andreas, sondern für mich ist es der einfachste Weg zu einem Titel, und das ist das, was uns fehlt. Es ist egal für mich, welcher Wettbewerb, außer es ist der Las Palomas Cup oder die Stadtwerke Düsseldorf machen irgendeinen Pokal, die interessieren mich nicht, aber die Pokale, die wirklich was bedeuten, das sind halt Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League in Deutschland. Von 2 von 3 Pokalen auszugehen, ist immer ein bisschen schwierig, also Champions League und DFB-Pokal und Deutsche Meisterschaft. Aber DFB-Pokal, wir brauchen mal was für die Vitrine, ja, oder was Neues, was geupdatetes, den DFB-Pokal zum Beispiel.
Ich finde das schwierig, Saisonverläufe oder Leistungen von Mannschaften immer an Titeln festzumachen. Das Problem an den Titeln ist, es kann immer nur einer gewinnen. Und da jetzt zu sagen, nur wenn du einen Titel geholt hast, hast du was Bedeutendes erreicht, das finde ich aus meiner ganz persönlichen Sicht falsch. Das ist ja auch das, was ich eben sagte, Vizekusen, viele Leute lachen drüber, für mich ist das die geilste Ära in Leverkusen gewesen. Und was soll denn beispielsweise ein Bochum-Fan oder ein Freiburg-Fan sagen, wenn wir uns darüber beschweren, dass wir keinen Titel holen? Wir spielen regelmäßig Champions League, wir haben tolle Fußballer, die tollen Fußball spielen, attraktiven Offensivfußball spielen, die teilweise Europa begeistern dadurch. Das ist mir mehr wert als DFB-Pokalsieg, muss ich sagen.
So, und jetzt mache ich genau das Fass auf und du lieferst mir die perfekte Vorlage, um zu unserem ersten großen Thema zu kommen, nämlich der Vereinsführung. Und da nehme ich jetzt einfach mal Rudi Völler exemplarisch raus. Rudi Völler, eine Person, die sehr stark in der Öffentlichkeit steht, die auch eine sehr starke Meinung hat. Nun ist es für mich eine Sache des Anspruchs, einen DFB-Pokal auch mal zu gewinnen, die beste Mannschaft zu sein und einen Saisonverlauf auch dann zu unterstützen, mit einem Titel natürlich dann auch zu krönen. Nun schlage ich in dieselbe Kerbe wie du, beziehungsweise nehme deine Kerbe jetzt auf und sage, das ist für mich exemplarisch für das anspruchslose Denken in Leverkusen. Es reicht, wenn man attraktiven Fußball spielt, das ist schön, wir begeistern Mannschaften, aber wenn es dann nicht für einen Titel reicht, dann ist das auch nicht schlimm. Und das ist eben das, wo ich auch der Vereinsführung den Vorwurf mache, da wird der Druck mir zu wenig aufrechterhalten. Wie siehst du das?
Ja, um das wirklich beurteilen zu können, bin ich, glaube ich, nicht nah genug dran. Wie gesagt, ich sitze im Münsterland, ich bin relativ selten bei den Spielen.
Außer aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass du eben weiter weg bist, dass du eben das von außerhalb so aufnehmen kannst.
Ja gut, also dann kann ich gerne meine Einschätzung dazu geben. Also ich hatte die Arbeit, die Rudi Völler im Hintergrund macht, für deutlich wichtiger als das, was er in der Öffentlichkeit von sich gibt, das ja durchaus auch zweifelhaft aufgefasst wird, nicht nur von Leuten, die kein Leverkusen-Fan sind, sondern ich glaube mittlerweile ist er auch, so wie ich das so in den sozialen Netzwerken mitbekomme, auch unter den eigenen Fans nicht mehr so wahnsinnig gut angesehen. Was mit damit zusammenhängt, was da beispielsweise in Wolfsburg passiert ist oder dass mittlerweile zum Running Gag geworden ist, dass man jemandem sagt, er liebt den Fußball ja nicht mehr und all solche Sprüche, die Rudi Völler in der Öffentlichkeit ja von sich gibt. Aber das ist für mich jetzt auch nicht so entscheidend. Also ich glaube, dass er im Hintergrund einen wahnsinnig guten Job als Sportdirektor macht. Und in der Öffentlichkeit geht's halt auch oft darum, was darzustellen. Und da wirft er sich immer mit Herzblut vor die Mannschaft und vor den Trainer. Und das ist für mich eigentlich sogar noch viel wichtiger als irgendwelches Anspruchsdenken am Titel. Natürlich, ich glaube, dass es sogar relativ forsch geäußert wurde in dieser Saison, in dem gesagt wurde, wir wollen den Abstand auf Dortmund verkürzen. Im Grunde ist Leverkusen ja vor der Saison so eine Art Geheimtipp auf die Meisterschaft gewesen. Und das zu formulieren, das hat es in Leverkusen noch nicht gegeben. Kann man natürlich sagen, dass man vielleicht auch mal damit auftreten sollte und sagen, hier, wir wollen Meister werden. Aber gut, dass wir es nicht gemacht haben. Man sieht ja jetzt, wo wir stehen. Ne?
Ja, aber andererseits ergibt das ja wiederum die Möglichkeit, sich dann in seinen Zielen wunderbar nach hinten zu verschieben, so wie wir das ja jahrelang machen. Wir sagen, wir wollen Champions League spielen. Dann wird das eng, dann sagt man, ah ja, wenn wir international spielen, ist das ja auch wichtig. Also Europa League wäre auch in Ordnung. Und dann reicht eventuell sogar der siebte Platz und sagen wir ja, Hauptsache wir werden Siebter, dann spielen wir auch noch international. Also darum geht's mir, weißt du? Es geht einfach darum, den Druck auf die Mannschaft und das, die Spannung zu halten. Und manchmal fehlt dann halt so im letzten Moment dann diese Spannung und dann aber auch mal vernünftig so eine Saison auch aufzuarbeiten. Denn es sind ja auch, wie ich schon sagte, die nicht vorhandenen Früchte aus dem letzten Jahr, die wir ernten.
Ich weiß nicht, ob das die Aufgabe dann auch der Leute ist, die sich dann vor die Kamera stellen, sowas zu formulieren oder ob sowas nicht vielleicht auch viel besser im kleinen Kreis gemacht wird. Klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Roger Schmidt angetreten ist, um Zweiter zu werden in der Liga. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der was mitnehmen will, egal ob DFB-Pokal oder Meisterschaft. Ich verstehe, was du meinst. Manchmal, wenn man so das ein oder andere Interview hört, dann fragt man sich schon, was soll der Quatsch jetzt? Wenn ich mich mal ganz kurz an das Champions League-Spiel gegen Atletico Madrid zurückerinnern darf, wenn Hakan Çalhanoğlu nach dem Spiel im Interview sagt, ja, wir spielen ja nächstes Jahr sowieso wieder Champions League, dann frage ich mich schon, wo ist da die Motivation gewesen, jetzt bitte schön dieses Elfmeterschießen zu gewinnen, was sie dann ja auch ganz schön furchtbar vergeigt haben. Ja. Selbst wenn sie vorher eine sehr gute Leistung gezeigt haben, vor allen Dingen im Hinspiel. Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, da stimmt manchmal die Einstellung nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist gerade das, finde ich, ein typisches Leverkusener Problem gewesen. Immer. Wir haben immer viele Schönspieler gehabt, es wurde immer schön der Ball gespielt und manchmal ist man in Schönheit gestorben. Und gerade das hat Roger Schmidt eigentlich abgeschafft mit seinem aggressiven, intensiven Pressing-Fußball, den ich immer wieder gefeiert habe, deshalb auch, weil endlich mal die Leute richtig aggressiven Zweikämpfe gegangen sind. Da hat man gesehen, mit Leidenschaft wurde gespielt und gekämpft. Das hat man in Leverkusen oft vermisst. Also wenn ich da an die Skibbe-Ära zurückdenke, wo wir manchmal mit einem grauenhaften Defensivfußball vor die Hunde gegangen sind, da ist mir das Schmidtsche Pressing-Spiel schon lieber. Und ich glaube schon, dass das innerhalb des Teams auch die Aufgabe von Roger Schmidt ist, dass er genau das aus der Mannschaft rausholt. Und in dieser Saison klappt das noch nicht so richtig. Wenn ich ja jetzt exemplarisch das Frankfurt-Spiel beispielsweise mal nennen darf, wo uns eine personell deutlich schlechtere Mannschaft einfach den Schneid abgekauft hat. Und das ist das, was ich mir von Leverkusen nicht wünsche, dass ich mir in Frankfurt da so die Butter vom Brot nehmen lasse und dann auch noch damit 2-1 verliere. Und da hätte ich gerne mal gesehen, dass die so spielen wie gegen Dortmund. Da ist halt dann auch tatsächlich der Trainer gefragt, da mal den Jungs dann Feuer unterm Hintern zu machen.
Und da werden wir nach einer kurzen Pause ansetzen. Dann geht es nämlich um den Trainer, um Roger Schmidt. Und zu Tisch bin ich heute hier mit Andreas Odendahl, langjähriger Bayern 04-Fan in der Werkskantine am Wasserturm. Und der nächste Gang, der kommt nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Hey, hier ist Benny Hövedes, der Fantraum. Einmal mit dem Original-Finalball von Brasilien ein Elfmeterschießen. Das wäre schon weltmeisterlich, oder? Mit dem DHL-Wunschpaket geht das. Ich besorge genau diesen WM-Ball und mit etwas Glück bringe ich dir dein Wunschpaket höchstpersönlich vorbei und wir kicken das Leder gemeinsam ins Netz. Bei DHL bestimmst du, wie du deine Pakete empfangen möchtest. Wenn du nicht zu Hause bist, geht's an deinen Wunschort. Mach jetzt mit auf dhl.de/Wunschpaket. Dort findest du alle Services für deinen individuellen Paketempfang und zum Gewinnspiel mit dem WM-Finalball. Gebracht wie gewünscht. Mit dem DHL-Wunschpaket geht das.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Der zweite Gang in der Werkskantine am Wasserturm, der Sendung rund um Bayern 0 für Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und mein Gast heute Andreas Odendahl, langjähriger Fan von Bayern 0 für Leverkusen, lebt im Münsterland, ja, ist ein bisschen weiter weg von der Mannschaft, aber das macht nichts, denn auch aus dem Münsterland kann man wunderbar, ja, Bayern 04 beobachten und auch darüber diskutieren. Und jetzt im zweiten Gang nehmen wir uns mal den Trainer vor, Roger Schmidt. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Andreas. Dir fehlte bei so Spielen wie gegen Frankfurt oder mir fehlte es bei so Spielen wie gegen Bremen oder so vielen Spielen eigentlich, auch gegen Darmstadt, ja, dass man eine Leistung gezeigt hat wie gegen Dortmund. Kämpferisch, einwandfrei, mit Konsequenz und Effizienz auch vor dem Tor. Und ja, gegen Frankfurt ließ man sich von einer nominell schwächeren Mannschaft, und da trete ich, glaube ich, keinem auf den Schlips in Frankfurt, einfach mal, du hast es schön gesagt, die Butter vom Brot nehmen. Und ich habe sehr viele Diskussionen rund um den Trainer im Blog, um mich herum, mit Menschen aus Leverkusen oder auch nicht. Und ich kriege immer sehr viele verschiedene Meinungen. Ja, und meine Meinung ist nicht immer populär. Ich denke immer, für die Einstellung, für die Auf- und Einstellung ist der Trainer verantwortlich als erste Person. Und ich finde, wir haben in vielen Spielen ein Einstellungsproblem. Wie siehst du das?
Der Saisonverlauf lässt das vermuten, ja. Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen, weil ich immer das Gefühl habe, dass Roger Schmidt eigentlich teilweise sogar ein bisschen zu viel schon gibt. Also das merkt man meiner Ansicht nach so ein bisschen auch an seinem Verhalten am Platz. Das hat ja jetzt in den letzten Monaten schon öfters für Kontroversen gesorgt. Und ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil er zu wenig von der Mannschaft fordert und auch von sich selber, sondern eher, dass er sehr ehrgeizig ist und dann selber merkt oft, dass es nicht so klappt, wie er es sich gerne vorstellt. Und dann, ja, dann passieren solche Dinge wie gegen Dortmund oder ja. Was ich mich jetzt diese Saison halt frage, ist, warum funktioniert es nicht? Weil das Ende der letzten Saison, das war eigentlich super. Da hat es einen richtigen Lauf gegeben. Und ich hatte mir natürlich auch erhofft, wie alle anderen Leverkusen-Fans, dass das in der neuen Saison fortgesetzt wird. Woran das jetzt im Moment scheitert, ist mir ein bisschen schleierhaft. Aber ich glaube, dass diese Intensität, die das Pressing-Spiel von Roger Schmidt auszeichnet, dass der Trainer das durchaus vorgibt. Die Frage ist, warum kommt es nicht auf den Platz? Und da muss ich auch sagen, da bin ich ein bisschen sprachlos.
Ich habe vor allem beim Spiel gegen RB Leipzig einen Streit gehabt mit jemand aus meinem Fanclub. Ich habe gesagt, das System Schmidt ist spieltaktisch gescheitert in Leverkusen. Weil wir vermehrt sehen können, dass entweder die Spieler das, was Roger Schmidt will, nicht können. Also wirklich auch aus Fitnessgründen nicht 90 Minuten durchhalten. Es gab ein Spiel gegen Dortmund, wo das 90 Minuten funktioniert hat. Tottenham ist noch ein gutes Beispiel, da hat das auch funktioniert. In Wembley, das muss man wirklich hoch anrechnen. Vielleicht den Spielern vielleicht auch die Spielintelligenz fehlt. Weil in den meisten Momenten vor dem Tor die mentale Frische fehlt. Ich würde mir wünschen, Roger Schmidt würde sich ein bisschen ändern. Das hat er in der letzten Saison am Ende ganz gut gemacht. Ja, da haben wir ein bisschen balancierter gespielt. Und jetzt spielen wir teilweise wieder dasselbe Tohuwabohu-System wie zu Beginn der letzten Saison, wo es ähnlich aussah wie jetzt, ja, zugegebenermaßen. Aber da waren die Begebenheiten, fand ich, anders. Jede Saison ist frisch für sich. Und da bin ich eigentlich ganz bei dir. Ich bin da auch ein bisschen sprachlos, aber sehe einfach die Entwicklung unter Roger Schmidt nicht so richtig. Und auch bei ihm selbst nicht. Er will an seinem System festhalten, obwohl er eigentlich merken muss, ich habe die Spieler dafür gar nicht.
Da muss ich ein bisschen gegenrudern. Mhm. Ich glaube schon, dass er sich ändert. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird und was Pep Guardiola so schön als Telefonnummern dargestellt hat. Dass das halt so ein System für einen Kicker oder für die Sportbild braucht halt einen Namen, und das ist bei uns halt immer das Gleiche. Es ist immer 4-2-2-2. In der Grundformation, aber das wird halt variiert, je nach Gegner. Und das ist das, was Roger Schmidt in Interviews auch immer öfter sagte, dass er das System, das Grundsystem ist eigentlich immer gleich, aber es wird auf den Gegner angepasst. Und auch grundsätzlich hat er Änderungen vorgenommen. Also das war vor allen Dingen Ende letzter Saison zu sehen, wo er ein deutlich balancierteres Pressing hat spielen lassen und auch die ballferne Seite besser abgesichert hat, indem sich da die Spieler tiefer positioniert haben. Und das sieht man diese Saison auch wieder.
Findest du?
Ja.
Doch. Ich finde, unsere ballferne Seite ist super offen. Also die Außenseiten meinst du?
Genau.
Ja. Die Außenverteidiger stehen viel zu hoch.
Die Außenverteidiger stehen hoch, ja, aber dann drücken auch sehr stark ein.
Aber das ist ja das Problem. Und das ist ja keine Balance.
Es geht da oft nicht um die Außenverteidiger, sondern um die offensiven Mittelfeldspieler.
Ach so, okay, ja, ich verstehe.
Die auch immer mehr einrücken. Also wir sind sonst immer mit 4 Leuten auf den Ball gegangen vorne, das machen wir mittlerweile nur noch mit 3. Und man sieht immer wieder, dass der offensive Mittelfeldspieler, der auf der ballfernen Seite, dass der sich nach hinten fallen lässt und auch einrückt und nicht zu weit nach oben geht. Ich finde, die Außenverteidiger sind im Grunde nicht das Problem. Die Probleme entstehen halt viel weiter vorne. Und wenn die Probleme dort nicht entstehen würden, hätten wir sie hinten nicht. Und vor allen Dingen die Außenverteidiger spielen in dieser Saison meiner Ansicht nach eine sehr gute Saison, wenn man da an Benny Henrichs denkt. Der ist ja unglaublich, was der Typ da hinten spielt.
Ja, okay, aber Wendell nicht. Also Entschuldigung, Wendell spielt eine absolute Gurkensaison. Zu viele Fehler im Spielaufbau, zu viele Fehler in der Rückwärtsbewegung, manchmal gar keine Rückwärtsbewegung mehr. Aber der ist ja jung, ist ja in Ordnung. Nehme ich ihm ja nicht übel. Aber ich verstehe nicht, warum. Also, wir haben ein System, was eigentlich in der Offensive über die Außen funktionieren soll. Die meisten unserer Tore machen wir aber aus dem Zentrum heraus. Trotzdem spielen wir immer dasselbe System. Verstehe allerdings nicht, warum Roger Schmidt nicht nach den Stärken der Spieler mehr aufstellt. Ein Kevin Volland ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, Kevin Volland wird sich in Leverkusen so lange nicht durchsetzen, bis das System auf ihn zugeschnitten wird. Das Problem ist, dass Roger Schmidt keine Systeme für Spieler macht, sondern er macht ein System fürs Kollektiv. Das verstehe ich ja auch. Das ist ja auch in Ordnung so. Aber deswegen hängt ein Kevin Volland total in der Luft, weil auf der Position er einfach vergeudet ist.
Sehe ich eigentlich ganz genau anders, weil Kevin Volland passt eigentlich wunderbar in unser System. Er hat nur noch nicht die Form gefunden, das auch zu zeigen. Also Kevin Volland ist ein wunderschönes Beispiel, der einfach Zeit braucht. Der hat sich nach dem ersten Ligaspiel direkt verletzt, als er bei der Nationalmannschaft war. Und ist dann aus der Verletzung im Formtief rausgekommen, was man ja auch nicht erwarten kann, dass er sofort wieder super geil spielt. Jetzt hat er sich so langsam wieder rangekämpft und meines Erachtens nach ein paar gute Spiele gezeigt.
Genau, ja.
Und hat sich jetzt heute, neueste Meldung, sofort wieder verletzt und fällt für, ich glaube, 8 Wochen waren es, ja. ne? 8 Wochen aus. Ich glaube, der Spieler, von dem ich mir wirklich sehr viel versprochen habe, besonders nach der Vorbereitung, wo man den Eindruck hatte, er zusammen mit Chicharito vorne drin als Stürmerpärchen, das wird der neue heiße Scheiß in der Bundesliga. Das hat nicht funktioniert, weil beide Spieler sich direkt am Anfang der Liga verletzt haben und beide im Formtief wiederkamen. Was auch einer der Gründe ist, warum es da vorne nicht so gut funktioniert hat. Poyan Palo hat das einmal in einem Spiel noch ein bisschen überdeckt, das Problem, aber danach ist es immer deutlicher geworden, dass unsere Hauptstürmer, die beiden, die in der Vorbereitung halt das Ding gewuppt haben, dass die ausgefallen sind. Und Chicharito kämpft ja immer noch so ein bisschen mit Formproblemen. Und Kevin Volland war eigentlich jetzt auch wieder auf dem Weg der Besserung, aber jetzt ist er wieder weg. Also ich finde, dass der Spieler wahnsinnig gut zu uns passt.
Ja, das glaube ich auch. Also so ist es nicht. Kevin Volland war auch jahrelang mein Wunschspieler, ne? Aber also er kann vielleicht funktionieren mit Chicharito vorne. Das kann funktionieren, aber ich finde über diese Halbaußenposition, wo er ja auch oft dann eingesetzt worden ist, ich finde, da wirkt er manchmal etwas verloren. Ein anderes Beispiel war, aber was jetzt besser funktioniert für ihn, und das ist auch etwas, was ich monatelang gefordert habe, Hakan Çalhanoğlu muss ins Zentrum. Es bringt nichts, Hakan Çalhanoğlu über außen kommen zu lassen, weil der nicht laufen kann auf Dauer. Das funktioniert ein paar Mal und dann hört es bei ihm schon langsam auf. Ich finde, Hakan Çalhanoğlu funktioniert am besten auf einer zentralen Position, wo er einen gewissen Korridor hat, den er ablaufen muss, aber er auch gut die Bälle verteilen kann. Ich finde, Hakan Çalhanoğlu ist ein Profiteur davon, dass auf der 6 aktuell so ein paar Probleme sind. Und Kampel wiederum.
Den will ich aber nicht auf der 6 sehen.
Nein! Also soll ich mal mein Wunschsystem sagen? Das völlig altbackene 4-4-2 mit Raute. Also, weil dann hast du wirklich eine vernünftige Verteidigerreihe. Ja, dann sind die Verteidiger eben, die Außenverteidiger, nicht mehr für das Mittelfeld zuständig, was den aber, glaube ich, gar nicht so schlecht bekommt. Dann haben wir hinten eine sehr robuste Verteidigung, weil wir haben eigentlich gute Verteidiger, gerade die Außenverteidiger. Mhm. Gut, du müsstest dich für einen Sechser entscheiden. Das wäre nun mal eine Situation, in der sich der Trainer begeben muss, in dem Fall. Die Außenmittelfeldspieler könnten wunderbar die Außen entlang laufen und würden sich auch Kraft sparen. Und Hakan Çalhanoğlu könnte als die 10 hinter den beiden Spitzen stehen und die Bälle verteilen auf wer auch immer dann im Sturm spielt. Wir haben die Möglichkeiten dafür. Es wäre ein viel ausbalancierteres System. Es ist halt ein altes System.
Ja, das ist ein Kontersystem. Das hat Bremen ja bis Anfang der 2000er Jahre haben die damit den Umschaltfußball gemacht. Ja.
Aber das können wir doch.
Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das eine Alternative für Roger Schmidt ist.
Deswegen, das meine nächste Frage an dich wäre jetzt, ich schließe die einfach mal an. Wie groß siehst du diese Balance zwischen Sturheit und Selbstsicherheit entgegen der Entwicklungsfähigkeit und dem Lernbegieren von Roger Schmidt?
Also ich glaube, dass der ein super System hat. Und ich glaube auch, dass wenn das gut gespielt wird, dass man das im Grunde gar nicht knacken kann.
Das kommt natürlich dazu. Du spielst halt nicht gut. Ne?
Das Problem ist, dass im Moment nicht ganz so gut gespielt wird. Also man sieht, es wird ja immer wieder postuliert, ja, das Pressing, das Gegenpressing-Spiel von Roger Schmidt ist geknackt. Und die Liga kann da jetzt drauf antworten. Das sieht man ja jetzt im Moment mit Leipzig, die ja genau das gleiche spielen. Und die Liga im Sturm damit erobern. Die haben das irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, wie der Hasenhüttl das macht, aber er hat es geschafft, dass er da die entsprechende Balance drin hat. Und die Form, die schwimmen ja im Moment auf einer Welle. Das ist ja ein Formhoch, das kann man ja kaum fassen. Das haben wir halt im Moment nicht. Aber das Pressing-System, also dieser Pressing-Fußball, wenn er ordentlich ausgeführt wird, da kann man im Grunde gar nicht viel gegen machen. Also das ist ja auch die große Stärke dieses ganzen Systems. Damit kannst du ja jeden kaputt fressen. Das haben die Bayern mit ihren langen Bällen vor ein paar Jahren mal ganz gut geschafft, aber ansonsten ist das eigentlich ein Defensivsystem, das ist ja eigentlich kein Angriffssystem, sondern das ist eine Ball-Zurückeroberungsmaschine. Ja. Und die kann man eigentlich gar nicht so richtig knacken, wenn sie gut gespielt wird. Das Problem ist, wenn sie nicht gut ausgeht und das Timing fehlt, und das sieht man bei einigen Spielern in letzter Zeit immer sehr, sehr deutlich, dass da noch nicht so richtig das Gefühl für die System da ist, ja, dann entstehen Lücken und die werden im Moment ganz wunderbar bespielt. Das hat aber letzte Saison auch schon nicht funktioniert, wenn man sich an das Spiel gegen Rom zurückerinnert, wo Hakan Çalhanoğlu und Julian Brandt einen Ball nach dem anderen verloren haben und aussichtsreichen Positionen. Und dann hatten die halt so einen Spieler da im Mittelfeld, die Römer, der hat ganz genau gewusst, wo die Dinger hin müssen. Und dann ist das System halt überspielt. Ja, und im Moment haben wir dann mit Toprak einfach einen Spieler, der auch unter Form spielt. Normalerweise sind die Innenverteidiger ja dann dafür da, um diese Dinger auszumerzen. Und meiner Meinung nach ist der Jonathan Tah ganz wunderbar dafür geeignet. Nur es fehlt halt so ein Zweiter.
Ja, das ist dran, das ist dran. Wie glaubst du jetzt auch, und da kommen wir natürlich später auch noch drauf, mit den ausstehenden Spielen jetzt in der Bundesliga? 12 Spieltage, 10. Platz. Wie lange kann man, sollte man, also bist du restlos überzeugt von Roger Schmidt?
Das Problem ist, ich bin ja Fan und ich habe eine kurze Lunte. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre der wahrscheinlich schon längst weg. Das Problem ist, wer soll es sonst machen? Und da bin ich eigentlich ganz froh. Also ich bin so hin und her gerissen zwischen, der Trainer muss weg, und Gott sei Dank haben wir einen Vorstand, der dem Trainer öffentlich den Rücken stärkt und den nicht sofort rausschmeißt. Weil das könnte ich nicht, weil bei mir ist das fast übergelaufen. Ja. Aber ich sitze halt vorm Fernseher und schimpfe rum. Ja. Und die, besonders Rudi Völler und Jonas Bolt, die haben da die Ruhe weg. Und das ist eigentlich ganz gut. Eigentlich finde ich das gut, dass die das machen. Das hat, das ist halt dann die Konstanz, die sich dann vielleicht nächste Saison auszahlt. Die Frage ist, wie lange machst du es, ne?
Es ist ja schon ein paar Saisons, in der sich das in der nächsten Saison auszahlen sollte. Das ist
so, ja, genau.
Das. Ja, wie sehen
die? Wenn man sich das, die Entwicklung, also ich sehe da immer so ein bisschen exemplarisch Borussia Dortmund, die das mit Kloppo ja auch durchgezogen haben über 7 Jahre, und im 4. Jahr war es dann, glaube ich, soweit. oder war es das 5. Jahr, wo dann endlich die Meisterschaft dann kam für Dortmund und wo sie wirklich ganz Europa dominiert haben mit ihrem Gegenpressing-Fußball. Und vorher hat das auch nicht so gut funktioniert. Das hat Dortmund sich auch durch die Europa League gespielt und dann eine ziemlich schlechte Champions League-Saison gespielt. Und die sind dann auch nie richtig irgendwie warm geworden in den ersten paar Jahren, und dann hat's geknallt. Ne? Und jetzt warten wir ja schon in Leverkusen drauf, dass es diese Saison knallt. Eigentlich hatten wir uns das ja alle versprochen, weil die Zeitung ist gut. Dortmund schwächelt, Bayern schwächelt. Wir schwächeln auch leider.
Ja, zwar sehr. Und
Also meiner Meinung nach kommt es darauf an, wie es jetzt bis Weihnachten weiterläuft. Wir haben jetzt Freiburg vor der Brust. Ich mag die Freiburger sehr gerne, aber eigentlich ein Gegner, den wir besiegen müssen. Und danach kommt das Spiel auf Schalke. Wenn wir da mit 6 Punkten rausgehen, dann sind wir eigentlich schon wieder ganz gut dabei. Dann kommen noch 2 Spiele vor Weihnachten, glaube ich. Also wenn wir aus den 4 Spielen noch 9 Punkte holen, ja, dann sind wir eigentlich wieder ganz gut dabei. Und dann haben wir auch die Basis, die Roger Schmidt ja vor ein paar Wochen schon angesprochen hatte, die dann ja wieder zerstört wurde. Dann haben wir die Basis wieder. Nur die Basis, wie wir Schalke ja auch. Da wollen sie ja auch die Basis haben, um wieder anzugreifen. Also ich finde, es hängt davon ab, wie es bis Weihnachten weiterläuft. Wenn wir da jetzt nochmal, wir sind ein bisschen mit ansteigender Form in Bayern aufgetreten. Wenn wir die jetzt weiter ansteigend sehen und Freiburg und Schalke schlagen und danach vielleicht auch noch ein Spiel gewinnen, ja, dann kann es von mir aus so weitergehen. Aber wenn das jetzt so weitergeht mit Niederlagen bis Weihnachten, dann werden die sich da auch mal Gedanken machen. Ja. Wenn sie es nicht sogar schon machen für den Fall. Also ich weiß es nicht.
Weihnachten sollte meiner Meinung nach auch das Ziel erstmal sein. Und dann sollte man wirklich einmal vernünftige Bilanz ziehen zu dem Zeitpunkt. Und dann anhand dessen, was man sich ausgemalt hat, einmal sehen, was dann dabei rumgekommen ist bis dahin, und dann eine Entscheidung fällen. Aber du hast recht, bis dahin haben wir noch ein paar Spiele zu spielen. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause, dann gibt's den 3. Gang, und da sprechen wir ein bisschen über die Mannschaft, über ein paar Spieler, die in dieser Saison ja ihrer Form ein bisschen hinterherlaufen, von denen wir uns vielleicht auch mehr erhofft haben. Bleibt also dran, hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Ihr hört nach wie vor die Werkskantine am Wasserturm, die Sendung rund um Bayern 0 für Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Werkskantine bei iTunes zu abonnieren und ihr 5 Sterne zu hinterlassen. Und ein paar Worte noch dazu. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Wenn ihr mal Gast sein wollt hier in der Werkskantine am Wasserturm mit mir über Bayern 04 sprechen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und wenn ihr mir da schreibt bei Twitter @ks_0811 oder #WerkskantineMSR, dann lese ich das, dann sehe ich das und dann lade ich euch ein, genauso wie Andreas Odendahl, den ich heute dabei habe. Und so schlimm ist es gar nicht, oder?
Das ist ganz schön mit dir. Kann man gut über Fußball quatschen, das macht ja Spaß.
Und das möchte ich gerne auch mit euch machen. Das heißt, es soll ein Podcast von einem Bayern 04-Fan für Bayern 04-Fans sein, natürlich auch für alle anderen Vereine. Also ich glaube, es lohnt sich da auch mal die Werbetrommel zu rühren. Also wenn ihr da Lust drauf habt, mal dabei zu sein, dann meldet euch. Ja, wir machen eine kleine Bestandsaufnahme, Andreas und ich. Und kommen jetzt zur Mannschaft. Und kommen jetzt zu einer Frage, Andreas, die ich mir schon seit einiger Zeit stelle, die auch im Zusammenhang mit Roger Schmidt steht. Wirkt diese Mannschaft auf dich wie eine Mannschaft, die 100% Mannschaft ist?
Also ich habe schon von Anfang an immer das Gefühl gehabt, dass eigentlich das ist, was Roger Schmidt geschafft hat, nämlich dass die Spieler hinter ihm stehen und dass die Spieler zu einer Einheit geworden sind. Manchmal zweifelt man daran, aber ich habe immer irgendwie so das Gefühl, dass wenn der Trainer auf der Bank auch so seinen Teil am Spielfeldrand dazu gibt, dass das eigentlich eher dazu beiträgt, die Spieler noch zu motivieren, als wenn da jemand sitzt und einfach nur mit dem Kopf nickt. Ich nehme mal ein schönes Beispiel, mal wieder das Spiel gegen Atletico Madrid vor ein paar Jahren in der Champions League, wo Roger Schmidt an der Seite dem Gegnertrainer auch mal Kontra gegeben hat, wofür er damals sehr gefeiert wurde, auch in der Presse. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ja, der gehört schon mit dazu und die Spieler merken auch, da steht einer am Rand, der steht hinter uns, der gibt auch Feuer auf der Bank. Ja, also ich habe diese Saison eigentlich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so gut funktioniert. Ich habe das immer so ein bisschen auf die neue Taktik geschoben, dass man halt auch mal versucht, einen ruhigeren Ball zu spielen und nicht immer sofort nach dem Gegenpressing sofort den Umschaltmoment zu suchen, sondern es wird ja in letzter Zeit immer öfter auch die Ballbesitzphase dann angepeilt, sobald der Ball zurückerobert wurde, nicht immer sofort nach vorne gespielt, sondern auch mal nach hinten. Und dieses Ballbesitzspiel, das ist ja dann schon was Ruhigeres. Und da habe ich in letzter Zeit öfter mal das Gefühl, dass in diesen Ballbesitzphasen ja die Mannschaft auf sich mal so eine Auszeit nimmt.
Vor allem eine mentale Auszeit, weil, genau. Und da sind wir jetzt auch bei dem Thema, was uns mit RB Leipzig so ein bisschen, oder was uns von RB Leipzig unterscheidet, was uns eigentlich allerdings gleichstellen sollte. Du hast es schon richtig gesagt, RB Leipzig spielt eigentlich genau das System, was wir gerne spielen wollen. Und beim Spiel gegen RB Leipzig in Leverkusen ist mir aufgefallen, wie geil RB eigentlich zusammenspielt, auch als Mannschaft. Und sie schaffen es, auf kleinstem Raum ein Kurzpassspiel zu gestalten und sich aus Situationen rauszuholen, in der wir sie eigentlich zugestellt haben. Und das kriegen die Spieler nicht so richtig hin. Also was eines meiner größten Probleme ist, ist das Passspiel bei uns. Wir kriegen es ja manchmal nicht hin, auf 3 Meter mal den Ball zum eigenen Mann zu bringen. Und machen uns dadurch halt Schwierigkeiten, weil wir dann wieder einen Ballverlust haben, der dann wieder zum Konter führt und ja, dieses Jahr leider auch zu Gegentoren.
Jetzt erwische ich mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, denn das Leipzig-Spiel ist das einzige Ligaspiel, das ich nicht gesehen habe dieses Jahr.
Okay, macht ja nichts, aber es ist ja
da trotzdem. War ich im Urlaub. Wenn man jetzt das Bayern-Spiel, das letzte, als Maßstab nimmt, da würde ich dir widersprechen wollen. Also was besonders eklatant war im Bayern-Spiel, waren diese 2 Ruhephasen, die wir da irgendwie hatten. Mitte erster Halbzeit, wo die Mannschaft sich so ein bisschen von den Bayern hat bespielen lassen.
Und Anfang zweiter Halbzeit.
Und Anfang zweiter Halbzeit, wo man dann aus der Kabine kam und sich auch wieder von den Bayern hat einlullen lassen mit ihrem Ballbesitzfußball. Und dann kamen auch die beiden Tore. Und genau nach den beiden Toren ist es dann ja auch wieder abgegangen wie ein Zäpfchen bei uns. Also da waren sie auf einmal wieder alle hellwach und konnten nach dem 1-0 ja auch noch kontern. Meiner Ansicht nach haben wir auch nach dem 2-1 die Bayern eigentlich ziemlich dominiert. Nur ist nachher kein Tor mehr gefallen. Also ich muss sagen, du hast im Grunde recht. Das Ballbesitzspiel, das Passspiel war eine Zeit lang ein Problem, aber gerade das Bayern-Spiel hat eigentlich gezeigt, wie gut wir sind in der Beziehung mittlerweile. Also dieses, was wir vorne dann teilweise für einen Angriffswirbel veranstalten, das ist schon beeindruckend. Und auch das Tor von Çalhanoğlu, das war ja klasse, wie die sich da zu zweit durch 6 Leute durchgespielt haben. Es läuft eigentlich immer besser
so
im Moment. Nur hinten nicht. Vorne schon, hinten nicht.
Dann aber die nächste Frage. Ich hau jetzt alles raus heute. Heute ist free for all. Unsere besten Spiele haben wir gemacht gegen Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur und den FC Bayern München. Ego-Spiele nenne ich sie. Da guckt die halbe Welt zu. Da können sich die Spieler gut präsentieren. Das wird auch ihren Marktwert sicherlich steigern, wenn sie in diesen Spielen eine gute Leistung bringen. Aber abrufen können sie diese Leistung nicht gegen Werder Bremen, nicht gegen Eintracht Frankfurt, nicht in Lotte. Hat diese Mannschaft manchmal das Problem, dass sie, glaube ich, ein bisschen zu viel von sich hält in der Situation, wo sie eigentlich einfach nur liefern muss, aber diese Spiele wie gegen Dortmund, diese Plattformen, diese Bühnen wunderbar nutzen kann. Das spielen sie auch wirklich gut, das stimmt ja auch. Und tolle Fußballspiele. Aber das ist nun mal, das sind die Bonusspiele für mich eigentlich. Mhm. Man muss sich die Punkte da holen gegen die Mannschaften, die eigentlich kleiner sind als wir.
Ja, da hast du schon recht, aber im Grunde ist ja auch genau das, was wir jetzt machen im Moment, der Weg, um solche Spiele auch zu dominieren. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass Leverkusen teilweise 90% des Spiels absolut dominiert. Das Pressing, das funktioniert als Ball-Zurückeroberungsmaschine ganz wunderbar in 90% der Fällen. Und die anderen Prozent, die 10%, das sind dann jetzt leider dann die Dinger, die noch durchrutschen. Das sind die individuellen Fehler, die in letzter Zeit regelmäßig gemacht werden. Und wenn wir die abstellen, dann dominieren wir eigentlich jede Mannschaft in der Bundesliga im Moment. Und das ist das Problem, diese Fehler abzustellen. Warum das nicht so ganz klappt? Einige Spieler sind im Formtief, vor allen Dingen am Saisonbeginn gewesen. Die haben sich da teilweise so langsam rausgearbeitet und es wird ja auch wieder besser.
Welche Spieler meinst du?
Hakan Çalhanoğlu fand ich zeitweise ziemlich schlecht, aber der hat sich da jetzt auch wieder rausgekämpft.
Ja.
Einer unserer wichtigsten Spieler meiner Ansicht nach. Also persönlich kenne ich ihn nicht, aber ich finde ihn nicht so wahnsinnig sympathisch, aber er ist unwahrscheinlich wichtig. Das ist einer der besten Chancenvorbereiter der Liga. Das hat man auch gegen Bayern gesehen. Ich glaube, die ersten paar Keypässe kamen alle von Hakan. Der ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft und ist auch der Grund, warum der trotz Formschwäche immer wieder aufgestellt wird. Ich möchte ihn halt nur nicht mehr auf der 6 sehen.
Ja.
Dafür macht er mir zu viele Fehler. Das wird dann bestraft.
Julian Brandt
mag ich auch über die Maße. Das Problem ist nur, er ist ein junger Spieler, der seine Aufs und Abs hat. Letzte Saison hätte ich ihn am liebsten eingemottet, bis er dann spielen musste. Und in den letzten 10 Spielen der Saison hat er da hat die ganze Liga aufgemischt. Er hat ja gemacht mit den Leuten, was er wollte. Das ist völlig egal, wer da gestanden hat. Der ist da dran vorbeigegangen, hat Pässe gespielt, hat die ausschwindig gespielt. Und dann hat er das bei Olympia nochmal gemacht. Und als er dann wieder kam, war er im Formtief. Ist halt ein junger Spieler. Das merkt Borussia Dortmund ja im Moment auch. Die haben wahnsinnige Qualität eingekauft, aber alles junge Spieler. Und die befinden sich auch teilweise im Formtief. Und das ist dann halt immer so. Wir können nur hoffen, dass Julian Brandt da bald wieder rauskommt. Und auch das deutet sich in letzter Zeit wieder an.
Die Katze möchte wohl auch meckern. Immer Toprak hast du, weiß nicht, ob wir das jetzt hier, oder ob du das im Off gesagt hast. Immer Toprak wollte den Verein ja verlassen zu Beginn der Saison. Hat das ja auch sehr offen kundgetan. Muss man ihm anrechnen, er spielt in den letzten Wochen, wenn er gespielt hat, auch verbessert. Seitdem er sich die Haare nicht mehr blond färbte.
Ja, also wir können natürlich hier den Mode-Podcast aufmachen und.
Nee, schwarz-gelb war das ja, die Haare, ne? Aber das ist ja.
Kleine Spitze. Das war ja genau das, was ich von dir damals in dem Podcast gehört hatte, auf den ich mich dann im Leverkusen-Podcast bezogen hatte, dass du, glaube ich, gesagt hattest, der wollte letzte Saison schon weg.
Ja.
Wollte. Und diese Saison wieder. Das Problem ist ja nur, dass wir keinen hatten, der es machen kann. Also Dragovic ist, glaube ich, ein sehr guter Spieler. Den konnte ich vor der Saison überhaupt nicht einschätzen. Keine Ahnung, was der für Meriten hatte. Aber es war ja alternativlos, Dragovic oder keinen. Also da muss irgendwas dran sein.
Jetzt so er spielte in München auch ganz gut, also nachdem es in Lotte nicht funktioniert hat.
So langsam zeigt er das. Also, und wenn der Dragovic so langsam in Toch kommt, wie man hier so schön sagt, dann kann Toprak auch dann gerne nach Dortmund gehen. Weil der bezeigt in den letzten, ja, in der Hinrunde eigentlich eher, dass er doch besser gegangen wäre.
Ja.
Obwohl ich auch immer Toprak total super fand. Also,
ja, ich auch.
Der hat in den letzten Jahren, besonders mit Emir Spalic zusammen, hat der wahnsinnig gut gespielt. Ganz toller Innenverteidiger, den ich für einen der Besten der Liga auch gehalten habe. Nur, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also man kann natürlich populistisch hier rumtönen und sagen, ja, vielleicht ist er schon mit dem Herzen in Dortmund. Wer weiß das schon. Vielleicht macht ihm das auch ein bisschen zu schaffen, so innerlich, dass er jetzt zweimal nicht gehen durfte. Und dann ist man natürlich auch manchmal ein bisschen angepisst. Da kann die Form natürlich auch drunter leiden, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
So einen Spieler müssen wir noch besprechen. Chicharito. Ja? Javier Hernandez. Toller Fußballer. Meckert ebenso toll rum. Könnte auch in der Telenovela mitspielen. Manchmal, was seine Mimik angeht. Ich habe manchmal das Gefühl, er hat keinen Bock mehr auf Leverkusen. Ich glaube, ja, es ist ihm langsam genug. Also
manchmal,
genug Provinz.
Manchmal sieht man so ein bisschen von der Körpersprache, dass das ja so sein könnte. Aber dann fällt ein Tor und man sieht, wie er mit den Leuten zusammen jubelt. Also,
aber auch nur, wenn er trifft.
Nee. Auch wenn die anderen treffen.
Scherz. Das war ein Witz, so wie der ist mit dem Elfmeter und Roger Schmidt.
Achso, ich stehe auf Verleitung, glaube ich. Nein. Ich verstehe das. Also ich glaube, dass das ein bisschen von der Körpersprache auch her so kommt. Also er hat so ein bisschen die Freiheit da vorne. Wenn wir hinten drin stehen, dann merkt man so ein bisschen, dass Chicharito auch mal das Recht hat, ein bisschen vorne rumzustehen. Aber er ist ein absoluter Ausnahmespieler, meiner Ansicht nach. Und die Aufgabe von Roger Schmidt ist ganz einfach, den wieder zu seiner Topform zu bringen, die er im Moment ein bisschen vermissen lässt. Aber wenn, ich weiß nicht, ob der keinen Bock mehr hat auf Leverkusen, ich glaube nicht. Also wenn er schlau ist, was ich glaube, dann merkt er, dass er in Leverkusen wertgeschätzt wird, dass der Trainer große Stücke auf ihn hält, dass er hier Champions League spielen kann. Ein bisschen das Problem wäre jetzt, wenn der Saisonverlauf so weitergeht, dass er dann nächste Saison keine Champions League mehr spielen kann und ich denke, dann ist er weg. Ich glaube, da ist mittlerweile auch herausgekommen, dass er eine Ausstiegsklausel hat in dem Fall, dass wir nicht Champions League spielen. Ansonsten halte ich große Stücke auf den Spieler und auf den können wir im Grunde nicht verzichten. Der muss da vorne spielen. Der macht die Tore und vor allen Dingen, und das ist die große Stärke, die ich bei Chicharito schätze, der hat ein wahnsinnig geiles Positionsspiel. Ne? Also wo der sich die Bälle abholt, wo der Räume schafft, wo der sich zurückfallen lässt, damit andere Leute nach vorne durchstoßen können. Der hat eine gute Ballbehandlung. Der ist wahnsinnig wichtig. Und vor allen Dingen auch für das System, was Roger Schmidt da vorne spielen lassen will. Stefan Kießling ist einer, der muss in der Mitte stehen und die langen Bälle kriegen. Das ist einfach so. Das kriegst du aus Kies nicht raus. Aber Chicharito ist einer, mit dem kannst du vorne sehr fluide, sehr variabel spielen. Der lässt sich auf den Flügel fallen. Der lässt sich in die tiefen Halbpositionen fallen. Und dann können so Spieler wie Julian Brandt oder Karim Bellarabi nach vorne stoßen, kriegen Pässe von ihm. Çalhanoğlu kann die Leute, die nach vorne stoßen, bedienen. Also dieses wahnsinnig fluide Spiel, das wir im Moment ja zeigen. Du letztens, welches Spiel war das? Ich weiß nicht mehr genau. Es haben gespielt Memedi und Brandt auf den offensiven Mittelfeldpositionen, die waren ja überall zu finden. Mal links, mal rechts. Und wenn Çalhanoğlu sich auf die Außenposition fallen lässt, dann füllt die Position jemand anders aus. Also, das ist wunderbar. Und das ist auch das, was im Moment so wahnsinnig gut funktioniert. Da müssen wir weitermachen.
Es ist irgendwie ein bisschen bezeichnend, finde ich, dass die besten Spiele, die Chicharito in dieser Saison gemacht hat, die waren, wo Stefan Kießling neben ihm stand. Weil ich finde, dass Stefan Kießling ihn den Rücken freigehalten hat.
Ja, das hat aber auch, man kann das nicht unbedingt darauf zurückführen, man kann das eher darauf zurückführen, dass unsere Innenverteidiger nicht gerade die Pressing-Resistenten sind. Also, wenn uns andere Mannschaften hinten anlaufen, wenn Tah oder Toprak die Bälle haben, dann haben die Probleme, einen vernünftigen Ball nach vorne zu spielen. Und dann kamen oft lange Bälle. Wenn da jetzt kein Kießling vorne drin steht, dann haben wir keinen Spieler, der die Bälle festmachen kann. Wenn da ein Kießling steht, dann haben wir einen der besten Bundesligaspieler, der solche Bälle verarbeiten kann. Und davon profitiert dann natürlich auch ein Chicharito, der um den rumwuselt. Ne? Weil Kießling, das hat man in Mainz, war das glaube ich perfekt. Ne?
Ja.
Kießling hat alle Spieler auf sich gezogen und weil er auch immer die Anspielstation Nummer 1 war. Ja, und Chicharito macht die Buden. Ne?
Das Problem war allerdings, oder ist allerdings, dass unsere Spieler dazu neigen, dass sobald sie merken, es funktioniert spielerisch nicht, also das System geht nicht auf mit dem Passspiel nach vorne, wollen sie trotzdem lange Bälle spielen. Ja, aber dann steht genau da vorne ein Çalhanoğlu, der unterm Ball vorbeisegelt.
Ja, genau, das ist das Problem gewesen, auch wieder in München teilweise.
Ja. Das wird einem auch bewusst, wenn man im dritten Oberrang in München steht. Da sieht man nie das ganze Problem erstmal taktisch.
Ja, das ist das Problem, was jetzt aber auch meiner Ansicht nach von Schalz Aranges ganz wunderbar behoben wird. Wenn Toprak und in München halt Dragovic, der eigentlich einen ganz ordentlichen Flachpass spielen kann, meiner Meinung nach. Aber wenn die zum hohen Ball gezwungen werden, und das muss man halt auflösen, indem man Anspielstationen im defensiven Mittelfeld hat. Das macht Aranges ziemlich gut. Und vor allen Dingen ist der sehr pressingresistent, der lässt sich nicht so schnell den Ball abjagen. Der ist auch in der Lage, den Ball langsam nach vorne zu tragen. Und das funktioniert ganz wunderbar. Also meiner Meinung nach war auch Aranges im Formtief und hat sich da spätestens seit dem Tottenham-Spiel rausgearbeitet. Bei dem war ja, das war der Wahnsinn, was der gespielt hat. Da war jeder Ball, den er berührt hat, einfach nur Weltklasse.
Na, hat ja auch lange genug gedauert, dass er das mal wieder hatte, ne?
Genau, ja, aber der kommt jetzt so langsam wieder und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum jetzt das Ballbesitzspiel immer besser funktioniert, weil die Innenverteidiger halt können den Ball halt im Zweifel auf Aranges spielen, der sich wunderbar im Sechserraum positioniert und dann in der Lage ist, den Ball weiterzuspielen und zwar besser als unsere Innenverteidiger. Ja, jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der gut neben Aranges spielen kann. Meiner Meinung nach sollte das Lars Bender sein.
Aber, ja, das wird wohl noch etwas auf sich warten lassen, bis Lars Bender wieder da ist. Wir haben noch ein bisschen Zeit gleich nach einer kurzen Pause, Andreas. Wollen wir noch mal schauen, was wir aus den nächsten Spielen so rausholen können. Unsere nächsten Gegner wollen wir ein bisschen beleuchten und auch, was das für Auswirkungen auf das Punktekonto und das internationale Geschäft hat. Also bleibt dran, gleich geht's weiter mit der Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de.
Moin. Moin.
Hast du das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgeschieden?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Meinsportradio.de. Go Snooker. Mit Andreas und Sven.
Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Das Dessert steht auf dem Programm hier in der Werkskantine am Wasserturm mit Kevin Scheuren und Andreas Odendahl, heute mein Gast in der Sendung hier rund um Bayern und für Leverkusen. Wir haben noch 4 Ligaspiele bis zur Winterpause, Andreas. Das ist nicht das Ende der Hinrunde, denn das letzte Spiel der Hinrunde ist dann nach der Winterpause. Es ist in dieser Saison so alles ein bisschen zerpflückt. Aber am kommenden Samstag treffen wir auf den SC Freiburg. Das ist ein Heimspiel. Und du hattest schon vorhin gesagt, ja, das ist eine Mannschaft, die sollte man eigentlich schlagen. Da würde ich dir jetzt widersprechen und würde sagen, dass das höchstwahrscheinlich eines der schwersten Spiele wird für uns. Denn erstens, der SC Freiburg liegt uns nicht. Ja, die letzten Jahre hatte der SC Freiburg immer das Vergnügen, auch Trainer bei uns aus dem Verein zu kicken. Ja, also Robin Dutt kann da ein Lied von singen zum Beispiel. Ich glaube sogar Sami Hyypiä musste nach einer Niederlage gegen den SC Freiburg gehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Es spielt der 10. gegen den 11. Das Problem für uns ist, sollte das ganze Ding in die Hose gehen, dann bist du 11. Na, dann hast du schon, dann wird dein Polster immer geringer. Und der SC Freiburg spielt sehr unangenehm, spielt auch wieder sehr tief stehend für uns, was uns ja nicht so gefällt, wenn die Mannschaft nicht so richtig mitspielt. Und kann vorne Nadelstiche setzen. Also so einfach, oder das heißt so einfach, ich glaube, so einfach siehst du das auch gar nicht, wie ich das jetzt darstelle. Aber es wird kein Selbstläufer gegen Freiburg.
Nee, ich glaube, kein Bundesligaspiel ist ein Selbstläufer. Aber wir spielen zu Hause. Freiburg ist auswärts die Saison ein bisschen anders als zu Hause, wo sie ja auch die Gladbacher geschlagen haben, völlig verdient auch. Freiburg ist natürlich, also ich mag Freiburg unwahrscheinlich gerne. Also ich sage immer, wenn ich mir meinen Verein nicht selbst aussuchen, wenn ich mir den hätte selbst aussuchen dürfen, wäre ich wahrscheinlich Freiburg-Fan, aber das dürfen wir ja leider nicht, wie wir alle wissen. Deshalb hat mich mein Herz an Bayer Leverkusen gefesselt. Aber ich habe so eine ziemlich starke Sympathie für die Freiburger. ich mag die unwahrscheinlich gerne und die spielen diese Saison auch wieder einen sehr tollen Fußball. Aber ich glaube, dass uns diese Saison die Freiburger eher liegen. Vor allen Dingen auswärts. Also mit unserem Ballbesitzfußball, den wir ja mittlerweile spielen, wenn wir da nicht wieder diese individuellen Fehler drin haben, die dann auch die Freiburger gut ausnutzen können, dann sollten wir das Spiel eigentlich dominieren und entsprechend auch gewinnen.
Dein Wort in Gottes Ohren, was sei dein Tipp?
Och, damit liege ich sowieso immer falsch, fragst du mein Tippspiel. Also ich glaube, das wird ein ziemlich eindeutiger Sieg, eigentlich ein 2 oder 3-0. Vorher weiß man es ja nie genau. Was willst du machen? Also ich glaube, das ist ein guter Spieler, den Freiburgern im Moment fehlt, der Herr Philipp. Der ist wahnsinnig wichtig da. Vor allen Dingen ist das auch derjenige, der da immer diese Nadelstiche gesetzt hat.
Aber vergiss mir den Eulen Petersen nicht.
Den Eulen Petersen, ja. Der ist auch mal für eine Bude gut, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass der Tar den durchaus aus dem Spiel nehmen kann. Also war, glaube ich, schon.
Bin ich gespannt. Ich habe 0-0 getippt. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Spiel. Wenn es am Ende natürlich für uns zum Sieg reicht, gerne. Ja, ich bin nicht pessimistisch, nicht grundsätzlich, aber ich habe schon Spiele gegen Freiburg gesehen, die waren echt unschön.
Ja. Zu Hause? Also wir haben eigentlich immer in Freiburg schlecht
ausgesehen. Nein, zu Hause. Damals, als Dutt gehen musste, als Gonzalo Castro Jan Rosenthal den Ball mit der Hacke vorgelegt hat. Mhm. Das ist etwas, das hat sich in mein Auge eingebrannt. Genauso wie diese Dutt-Du-H-Punkt-Punkt-Rufe in Leverkusen.
Das habe ich zum Glück vergessen.
Beschämendsten Momente in meiner Zeit als Leverkusen-Fan, ganz ehrlich. Mhm. So, dann haben wir noch 3 Spiele danach. Schalke auswärts, Ingolstadt zu Hause, Köln auswärts am 21.12. Wie schön, kurzer Weihnachten, das Derby.
Wir müssen auch noch nach Monaco, zu Hause gegen Monaco spielen zwischendurch.
Gut. Das ist
die Sache ist gekauft. Ja gegessen. Ne?
Ja, du hast, was war deine Maßgabe an Punkten? 9 Punkte aus den 4 Spielen?
Das wäre schon nicht schlecht. Also man wird sehen, wie sich Schalke jetzt gegen Leipzig schlägt. Also ich glaube ja, dass Schalke durchaus in der Lage ist, jetzt auch mit steigender Form und gut funktionierendem Defensivsystem den Leipzigern endlich mal beizukommen. Auf der anderen Seite haben das schon auch ganz andere Mannschaften gehofft.
Und ja, sind zweimal in Führung. Zweimal in Führung bei Leverkusen.
Ja, die Dortmunder haben es ja auch vergeigt und wie dem auch sei. Ich hatte ja auch den Freiburgern zugetraut, dass sie gegen Leipzig gewinnen können, aber das hat sich dann ja relativ schnell zerschlagen.
Also ich habe gesagt, 7 Punkte aus den 4 Spielen. Das wäre Minimum, ja? Minimum 7 Punkte. 2 Siege, 1 Unentschieden gegen Schalke. Gehe ich sehr pessimistisch ins Spiel rein, dass wir auf Schalke, ich glaube, Schalke wird uns zu Hause besiegen. Leider. Wirklich. Also es ist schlimm. Schlimmer für mich ist, dass wir gegen Schalke verlieren eventuell, als gegen den FC.
Ja, aber Schalke könnte auch wieder so ein Spiel sein. Du hast ja selbst eben angesprochen. Das Ego-Spiel, ne? Ja. Das Ego-Spiel. Und wenn man noch bedenkt, obwohl die Schalke haben auch noch eine Rechnung mit uns offen von letzten Jahr, ne?
Ewig.
Gut, die werden sich natürlich nicht so hinten reinstellen, wie uns das vielleicht gut passen würde. Aber
Ich glaube, dass wir in Köln gewinnen. Da bin ich mir eigentlich relativ... Das ist wiederum das Ego-Spiel, was auch natürlich kurz vor Weihnachten für eine absolute Stimmungskatastrophe sorgen könnte in Leverkusen.
Ja, ja. Das könnte total super laufen.
Wir
gewinnen gegen Freiburg und dann machen wir ein hammergeiles Spiel gegen Schalke. Das kann natürlich passieren.
Meine Serie starten, genau.
Ja, und Ingolstadt ist im Moment auch ein relativ dankbarer Gegner, vor allen Dingen, wenn wir die zu Hause haben. Ja. Und wenn wir dann auch noch was gegen Köln mitnehmen... Und das ist ja das letzte Spiel dann vor Weihnachten. Und wenn das alles positiv ausgeht und wir mit 9 Punkten aus diesen 4 Spielen rausgehen, ja, dann sehe ich eigentlich ganz gut in die Zukunft. Aber es könnte genauso gut sein, dass wir gegen Freiburg, wie du schon deinen Tipp, 0-0, so ein 0-0 dahin gammeln. Dann hauen uns die Schalker aus der Arena und dann verlieren wir in Köln, die ja im Moment auch ziemlich gut spielen. Dann haben wir auch von den 4 Spielen 3 verloren oder nur 2 Punkte rausgeholt oder irgendwie sowas, dann
brennt der Baum.
Dann ist scheiße.
Gut, lassen wir das einfach erstmal so stehen. Schauen wir, dass wir gegen Freiburg einen Sieg holen. Natürlich allen, die nach Leverkusen fahren, kommt gut an. Und dann sehen wir uns vielleicht am Eck. Und Andreas, wo findet man dich auf Twitter und Co.?
Twitter, da bin ich @AndreasOdendahl. Und sonst kann man mich natürlich auch im Internet finden. Ich bin etwas prominenter. Ich bin Spieleautor und in der Spieleszene sind ziemlich gut vernetzt. Aber das hat mit Fußball ja nichts zu tun. Ansonsten twitter ich auch gerne über Leverkusen und da kann man mich dann auch finden.
Das stimmt. Und auch bei Twitter kann man mit Andreas sehr gute Diskussionen haben. Das habe ich schon am eigenen Leib erfahren. Also es war schön, dass du heute dabei warst, Andreas. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder in die Kantine.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Wunderbar. Und euch ein schönes Wochenende und wir hören uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall öfter hier in der Werkskantine am Wasserturm. Und wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, @ks_0811 bei Twitter, Hashtag Werkskantine MSR und meinsportradio.de natürlich die Adresse, wo ihr alle vorherigen Episoden euch anhören könnt. Interviews mit Kiesling, Bender und Co. haben wir ja mal geführt und auch mit Klaus Schenkmann, dem ehemaligen Stadionsprecher von Bayern für Leverkusen. Jemanden, den ich mir persönlich sehr zurückwünsche. Das war's für heute. Ich mach die Kantine jetzt dicht. Die Küche, wie gesagt, blieb heute kalt, aber beim nächsten Mal vielleicht wieder ein heißes Rezept nach dem Spiel gegen Freiburg. Sind wir vielleicht alle ein bisschen besser drauf und positiver gestimmt in diesem Sinne. Alles erdenklich Gute und bis die Tage. Ciao.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx sind du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.